Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen. Und das sind unsere Themen heute bis 21 Uhr. Abenteuerforschung. Eine Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg gibt Einblick in die Vielfalt musealer Forschung. Verehrt, gefeiert und missverstanden? Ein internationales Symposium in Halle über den vielseitigen Universalgelehrten und Vordenker Alexander von Humboldt. Die Bewahrung des musikalischen Kulturerbes. Das Center for World Music an der Uni Hildesheim feiert sein 10-jähriges Jubiläum. Als Badovic polnisch war, Historiker und Zeitzeugen erinnern an die Räumung deutscher Orte 1945 für ehemalige Kriegsgefangene. Und auch in unserem Schwerpunktthema machen wir eine Zeitreise und berichten über unfreiwillige Besitzwechsel. Museen und Archive rekonstruieren den Entzug von Kunstwerken und Kulturgütern in der DDR. Sie ermitteln wie Kommissare im Fernsehkrimi, allerdings eher verdeckt. Nur das Ergebnis stellen sie zur Schau. Gemeint sind die Wissenschaftler in Museen, die mit modernsten Forschungsmethoden die Entstehungsgeschichte ihrer Exponate verfolgen. Das Germanische Nationalmuseum macht aber jetzt genau diese Arbeit hinter den Kulissen zum Thema. Abenteuerforschung heißt die Ausstellung, die heute Abend in Nürnberg eröffnet wurde und der das Kunststück gelingt, gleichzeitig die schönsten Stücke des Museums zu präsentieren und sie zu hinterfragen. Denn so manche Datierung und Geschichte hinter einem Objekt hält einer neuerlichen Überprüfung nicht stand, wie Eva-Maria Götz bei ihrem Rundgang durch die Ausstellung erfahren hat.
Wenn wir hier ein Exponat zeigen, geht es uns weniger darum zu zeigen, was ist es, von wem und von wann, sondern um zu erklären, wie sind wir darauf gekommen, dass es von demjenigen ist und aus dieser Zeit.
Sagt Dr. Sonja Missfeld, Kunsthistorikerin und Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit am Germanischen Nationalmuseum. Gleich im ersten Raum sind die edelsten Schätze aus den Beständen des traditionsreichen Hauses zu sehen. Der Etzelsdorfer Goldhut, ein kegelförmiges, reich verziertes Gebilde aus der Keltenzeit, aber auch ein Selbstbildnis von Rembrandt. Anhand dieser Exponate werden die W-Fragen erläutert, mit denen Forscher im Museum arbeiten.
Wer hat etwas gemacht? Wann? Aus welchem Material? Wozu, in welchen Kontext gehört es? Und da haben wir hier einzelne Beispiele zusammengestellt, unter anderem den Goldhut von Etzelsdorf Buch, bei dem man sich fragen kann, wozu hat er gedient? Da sind verschiedene archäologische Thesen im Raum.
Dass es ein kultisches Objekt war, gilt als wahrscheinlich. Aber auch eine Art Kalender könnte es gewesen sein oder der Bestandteil einer Sonnenuhr. Das Selbstbildnis von Rembrandt hingegen stand im Mittelpunkt eines großen Forschungsprojektes, in dem es um Authentizität ging.
Ist es tatsächlich von Rembrandt, ist es von seiner Werkstatt oder von einem Nachahmer?
44 festangestellte und freischaffende Wissenschaftler arbeiten heute in der Nürnberger Museumsforschung. Dazu kommen nochmals 30 bis 40 Restauratoren. Ihre Arbeit wird in einem hauseigenen Forschungsinstitut gebündelt. Das Germanische Nationalmuseum gehört damit zu den 8 großen deutschen expliziten Forschungsmuseen, die der Leibniz-Gemeinschaft eingegliedert sind und regelmäßig Projektförderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft erhalten. Doch schon bei seiner Gründung im August 1852 stand wissenschaftliches Arbeiten an vorderster Stelle, sagt Direktor Professor Georg Ulrich Grossmann.
Der Gründungsauftrag war von vornherein Forschung. Er war zuallererst Forschung und parallel dazu kam immer mehr auch die Frage der Ausstellung hinzu. Museum als Sammlung von Dokumenten, als Sammlung von Abschriften, von Kopien, von Gipsabgüssen und so weiter und vereinzelt auch von Originalen. Das war eigentlich die Idee.
Ein großes Forschungsprojekt, das gerade läuft und das in der Ausstellung Abenteuerforschung vorgestellt wird, ist die kritische Edition der Lutherbildnisse von Lukas Cranach und die Frage danach, wie Luther eigentlich wirklich ausgesehen haben könnte. Sonja Missfeld.
Wenn man sich Gemälde von Luther anguckt, die Lukas Cranach angefertigt hat, sieht man ihn da an unterschiedlichen Stadien seines Lebens. Als junger Mann, als Mönch, als Ehemann, als alter Gelehrter. Man sieht eine gewisse Ähnlichkeit, erstmal ein bisschen dicker, erstmal ein bisschen dünner. So könnte der Eindruck entstehen, Lukas Cranach hat Luther ein Leben lang begleitet und in regelmäßigen Abständen wieder ein neues Porträt angefertigt.
Das Gemälde das als Dauerleihgabe im Nürnberger Museum hängt und Luther als jungen Mönch darstellt, ist aber erst nach dessen Tode angefertigt worden. Und außerdem zeigen alle Gemälde, die in den großen Museen der Welt zu sehen sind, Luther zwar in unterschiedlichen Lebensphasen, aber immer von der gleichen Seite, aus der gleichen Perspektive.
Sodass natürlich auch die Frage aufkommt, von wann sind eigentlich all diese Bildnisse? Sind die tatsächlich nacheinander entstanden? Gehen die auf dieses eine Urbild zurück? Und hat man da sowas wie ein Luther-Basisbild immer nur variiert und angepasst? Und hat man das tatsächlich immer dann gemacht, wenn Luther so ausgesehen hat? Oder gab es nach seinem Tod einen großen Markt und man konnte als potenzieller Käufer zu Cranach in die Werkstatt kommen und sagen, ich hätte gern den Jungen oder ich hätte gern lieber den Alten, ich hätte den Mönch oder ich hätte gerne lieber den Gelehrten.
In einem anderen Raum der Ausstellung treffen wir auf Birgit Schübel, Kunsthistorikerin am Museum und Kuratorin der Ausstellung Abenteuerforschung. Hier ist die Fantasie der Besucher gefragt, auch die der virtuellen Besucher am Radio oder Computer.
Hier liegt in einer Glasvitrine etwas, was von Weitem aussieht wie ein Becher. Wenn man allerdings näher rankommt, sieht man, es ist kein Becher, weil es ist geschlossen von allen Seiten. Es hat ein Loch im oberen Drittel und man hat keine Ahnung, was es sein könnte.
Aber wir dürfen eigentlich auch noch gar nicht verraten, was es ist, weil es ist unser sogenanntes Mystery Object. Das liegt jetzt hier für einen Monat und unsere Besucher sollen raten, um was es sich dabei handelt. Und es darf auch jeder mitraten. Es wird auch im Internet, wird online gestellt, also man kann auch von außen mitraten.
Wenn man jetzt an diesem Objekt mal diese W-Fragen abarbeitet, wie kann man sich zu einem fremden Objekt nähern?
Also unsere allererste Arbeit mit so einem fremden Objekt ist wirklich ganz die Basisarbeit. Wir werden es einfach erstmal vermessen. Wir werden feststellen, aus was es besteht, wie ist die Form. Es wird eine genaue Beschreibung bekommen. Es wird untersucht, ob irgendwelche Hinweise darauf sind, wer es hergestellt hat. Wir haben eventuell auch eine Datierung, wie hier bei dem Stück zu finden. Und dann wird nachgesehen, gibt es Vergleichsbeispiele, ist es irgendwo abgebildet.
Forschungsarbeit im Museum. Das ist zunächst Forschung an einem Objekt, meint auch Museumsdirektor Georg Ulrich Grossmann. Manchmal wird so eine Objektforschung zum Selbstläufer. So wie bei der Arbeit zur Nürnberger Kaiserburg, die den Bauhistoriker Grossmann seit langem beschäftigt.
Was ich da angerichtet habe, habe ich am Anfang nicht geahnt. Ich habe vor 20 Jahren die Idee, als ich 5 Jahre hier war, gehabt, eine Außenstelle in der Nürnberger Kaiserburg zu begründen. Ich habe mich mit Burgen vorher nicht beschäftigt oder kaum beschäftigt und habe dann angefangen, mal nachzufassen, was weiß man über die Nürnberger Kaiserburg. Es ist viel drüber geschrieben worden, es hat fast nichts gestimmt, keine Datierung stimmt und dachte, okay, jetzt muss man da mal reingehen.
Am Ende dieser Arbeit stand nicht nur 2010 die Ausstellung Mythos Burg, die das Germanische Nationalmuseum gemeinsam mit dem Deutschen Historischen Museum Berlin zeigte und die ein Publikumsrenner wurde, sondern auch ein neues Museum.
Das Endergebnis ist das Deutsche Burgenmuseum auf der Feste Heldburg, das in seiner Gründungsphase sehr stark von meinen Mitarbeitern und natürlich auch von mir selbst unterstützt worden ist.
Forschungsarbeit am Museum bedeutet aber auch, die eigenen Bestände, deren Herkunft und Geschichte regelmäßig zu hinterfragen. Auch wenn das Ergebnis nicht so ausfällt, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte, erklärt Kuratorin Birgit Schübel am Beispiel der kleinen goldenen Hähnleinuhr.
Im Endeffekt galt sie ja lange Zeit als die älteste Taschenuhr der Welt. Und die Untersuchungen vor einigen Jahren haben halt ergeben, dass sie in Teilen eigentlich aus dem 19. Jahrhundert besteht.
Vielleicht hat man sich allzu gerne auf nicht mehr länger überprüfte Befunde verlassen. Doch in den letzten Jahrzehnten, so Direktor Grossmann, wurde die Forschung wieder akribischer und akkurater betrieben. Das war auch so bei der großen Ausstellung zum wichtigsten Maler, der im Germanischen Nationalmuseum ausgestellt wird, zu Albrecht Dürer. Georg Ulrich Grossmann, der sich nach 25 Jahren Direktorentätigkeit mit der Ausstellung zur Museumsforschung verabschiedet, erinnert sich an das Jahr 2012.
Dann haben wir ein Forschungsprojekt entwickelt, haben über 9 Jahre zu diesem Thema geforscht und wirklich sehr viel Neues herausbekommen. Und was bei der Dürer-Ausstellung auch kritisiert worden ist, aber was einfach so ist, wir haben festgestellt, dass sehr viele Dinge, die man damals als sicher geglaubt hat, falsch waren. Und damit legen wir Grundlagen für neue Forschungen. Denn wenn ich weiß, es ist etwas falsch, muss ich neu drüber nachdenken.
Die Sonderausstellung Abenteuerforschung ist noch bis zum 6. Januar 2020 im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg zu sehen. Und das Mystery Object, von dem eben die Rede war, ist übrigens auf der Facebook-Seite des Germanischen Nationalmuseums abgebildet. Dort können Sie gerne mitraten, um was es sich handeln könnte. Er wird vielerorts bewundert und verehrt, war schon zu Lebzeiten ein Superstar und wird anlässlich seines 250. Geburtstages dieses Jahr mehr gefeiert denn je. Die Rede ist von Alexander von Humboldt, Universalgelehrter und als Shakespeare der Wissenschaft bewundert. Orte, Landschaften, eine Meeresströmung und unzählige Straßen wurden nach ihm benannt, außerdem zahlreiche Schiffe. Humboldt selbst sprach augenzwinkernd von seiner eigenen Humboldt-Flotte. Aber wen feiern wir da eigentlich? Ein Symposium der Wissenschaftsakademie Leopoldina in Halle ist am vergangenen Wochenende dem Humboldt-Mythos auf den Grund gegangen. Zutage gefördert wurden verschiedene Humboldt-Bilder, die uns Michael Lange vorstellt.
Schon als junger Mann war Alexander von Humboldt eine Ausnahmeerscheinung, ein Mann wie ein Vulkan. Die Kunsthistorikerin Andrea Wulff hat zwei Bestseller über Humboldt geschrieben. Neben den Veröffentlichungen sichtete sie seine Briefe und Tagebücher und fand viel Persönliches.
Wenn ich nur ein Wort hätte, um Humboldt zu beschreiben, wäre das rastlos. Also Humboldt war so rastlos, er hat von sich selber gesagt, er fühle sich, als wenn er von 10.000 Säulen gejagt wird. Es ist ein Treiben in mir, dass ich manchmal glaube, ich verliere meinen Verstand. Wahnsinnig neugierig und Humboldt redete ohne Punkt und Komma.
Humboldt paddelte auf dem Orinoco, bestieg den Chimborazo und überall auf der Welt sammelte er Pflanzen und Tiere, führte Messungen durch und befragte die einheimische Bevölkerung. Unermüdlich, stets auf der Suche nach neuem Wissen. In ihrer Biografie »Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur« präsentiert Andrea Wulff den Universalgelehrten als Vordenker der Umweltbewegung.
Humboldt hat ein Konzept der Natur erfunden, das unser Denken heute noch prägt. Er hat die Natur beschrieben als ein zusammenhängendes Ganzes, ein Netz des Lebens, einen lebendigen Organismus.
Alles hängt mit allem zusammen und die Gesamtheit der Natur lässt sich, so Humboldt, nur mit Verstand und Gemüt erfassen. Nicht allein Beschreibungen und Messungen gehören dazu, auch der Mensch und seine Emotionen. So schreibt er in seinen Tagebüchern, überall lässt die Natur den Menschen eine Stimme hören, die in vertrauten Lauten zu ihm spricht.
Humboldt sieht den Menschen als Teil der Schöpfung an, aber nicht als Krönung der Schöpfung und sieht deshalb auch, wie wir in diesem Netz des Lebens einen sehr destruktiven Einfluss haben können.
Er beschreibt die Zerstörung von Wäldern in Venezuela und nennt sie eine Vergewaltigung der Natur. Diese und andere Textpassagen sind eine Inspiration für die Meeresbiologin Antje Boetius, Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven.
Heute in einer Zeit, wo wir Menschen die Erde so verändern, wie wir das tun, wo wir ehrlich gesagt wenig Hoffnung haben, dass wir nicht ohne gigantische Umweltzerstörung und Artensterben davonkommen, da ist Alexander von Humboldt jemand, mit dem man sich einfach beschäftigen muss. Er hat das Band zwischen Mensch und Natur erfasst und beschrieben in seinen Studien.
Dennoch kann Alexander von Humboldt nicht als Begründer der wissenschaftlichen Ökologie gelten. Er konnte mit Messungen die Wirkung einzelner Umweltfaktoren nachweisen. Aber die weltweiten Wechselwirkungen im System konnte er noch nicht erfassen. Wenn Humboldt schreibt, dass alles mit allem zusammenhängt, dann zitiert er Gedanken aus der Naturphilosophie, wie sie zu seiner Zeit und auch schon zuvor vielfach niedergeschrieben wurden. So bewunderte Johann Wolfgang von Goethe die Natur als große schöpferische Kraft und viele Romantiker suchten das Göttliche in der Natur. Das ganzheitliche Naturbild wurde nicht von Humboldt erfunden, so die Wissenschaftshistorikerin Ursula Klein vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin.
Humboldt war ein absoluter Wissenschafts- und Technik-Fan. Er hat genau im Sinne der Aufklärung geglaubt, dass wir durch Fortschritte in Wissenschaft und Technik ein besseres Leben haben werden, dass das Gemeinwohl gefördert wird.
Neugierig wie er war, interessierte sich Alexander von Humboldt für die zahlreichen Erfindungen seiner Zeit und war überzeugt davon, dass sie den Alltag erleichtern können. Beim Humboldt-Symposium der Leopoldina in Halle trafen verschiedene Humboldt-Bilder aufeinander. Jeder verehrte seinen eigenen Humboldt. Manche idealisierten ihn als Universalgelehrten, als preußischen Weltvermesser oder als liberalen Weltbürger und Gegner von Kolonialherrschaft und Sklaverei. Für alle diese Beschreibungen finden sich Belege in Humboldts Schaffen. Die Humboldt-Bilder sagen jedoch mehr über die Zeit, aus der sie stammen, als über Humboldt selbst, meint die Historikerin Ursula Klein.
Jeder Mensch ist in seiner Zeit verankert. Und wir haben offenbar das Bedürfnis, dass wir einzigartige Personen herausstellen, die davon überhaupt nicht affiziert sind, die prophetisch oder messianisch agieren. Aber das ist nicht nachweisbar und es ist gefährlich. Nicht nur falsch, sondern gefährlich, finde ich.
Das Risiko bestehe darin, dass die Humboldt zugeschriebene emotionale Beziehung zur Natur dem analytischen Verstand vorgezogen werde, so die Wissenschaftshistorikerin. Das passe nicht zu Humboldt. Alexander von Humboldt lebte in einer Zeit, in der sich die Naturwissenschaften erst entwickelten. Eine fachübergreifende Sicht auf die Welt war zu seiner Jugendzeit verbreitet. Aber sie zeichnete auch den älteren Humboldt aus, erklärt der Literaturwissenschaftler Oliver Lubrich von der Universität Bern.
Das eigentlich Originelle, und das wird uns in unserer Gegenwart besonders deutlich, denke ich, ist Humboldts Fähigkeit, unterschiedliche Disziplinen entlang seiner Fragestellungen miteinander zu verbinden. Also beispielsweise naturwissenschaftliche Fragestellungen und kulturwissenschaftliche miteinander zusammenzudenken, wenn er indigene Bilderkodizes beschreibt oder wenn er über Klimaveränderungen nachdenkt.
Alexander von Humboldt schrieb Fachbücher, ebenso wie Reiseberichte und Artikel für Tageszeitungen. Er hielt Vorträge für Wissenschaftler, aber auch für die allgemeine Bevölkerung. Deshalb wurde er schon zu Lebzeiten zum Superstar. Ein Humboldt von heute würde seine Expeditionserlebnisse wahrscheinlich über Twitter verbreiten, so wie der Astronaut Alexander Gerst, oder im Fernsehen die Welt erklären, wie der Physiker Harald Lesch. Und womöglich würde er auch wortgewaltig für den Klimaschutz argumentieren.
Man denkt, wenn wir über Klimawandel nachdenken, wahrscheinlich zuerst an Greta Thunberg und weniger an einen Wissenschaftler, der in allen populären Medien präsent wäre. Ich denke, wir Wissenschaftler tun tatsächlich gut daran, keine Scheu zu haben und das auch nicht gering zu schätzen, wenn wir nicht ausschließlich in wissenschaftlichen Formaten publizieren, sondern, was wir von Humboldt lernen können, auch in populäreren Formen.
Literaturwissenschaftler Oliver Lubrich hatte zum Abschluss des Symposiums noch einen Ratschlag für alle Humboldt-Freunde.
Ich finde, man sollte weniger Humboldt idealisieren und tatsächlich mehr sich mit seinen Arbeiten beschäftigen. Mit einem Wort, wir sollten Humboldt weniger feiern und mehr lesen.
Was Sie hier hören, ist die allererste iranische Schallplatte. Sie wurde 1906 in Teheran aufgenommen und in Hannover in der Grammophonfirma von Emil Berliner produziert. Nicht weit von dort, an der Uni Hildesheim, läuft nun ein deutsch-iranisches Musikprojekt, werden alte Tonträger digitalisiert und zugänglich gemacht. Ein Beispiel von vielen am Center for World Music, das gerade sein 10-jähriges Jubiläum an der Uni Hildesheim feiert. Über 4.500 Musikinstrumente, 45.000 Schallplatten, Tondokumente und Schriften aus aller Welt sind hier versammelt. Und Musizierende und Forscher aus allen Regionen tauschen sich hier aus. Momentan sind Gastwissenschaftler aus Ghana und Nigeria zu Gast. Es wird zum Beispiel gerade untersucht, welche Rolle Instrumente und musikalische Ausdrucksformen beim Wiederaufbau in von Boko Haram zerstörten Gebieten in Nigeria spielen. Vor der Sendung habe ich mit Professor Raimund Vogels gesprochen. Er leitet das Center for World Music an der Uni Hildesheim und ich habe ihn gefragt, welchen Anspruch diese musikethnologische Einrichtung verfolgt.
Ich glaube, wir haben einen Anspruch und das ist vielleicht wirklich die Besonderheit, der sowohl nach innen, also auf unsere Gesellschaft hier gerichtet ist, wie eben auch den internationalen Blick hat. Wir haben ja eine Konstruktion, wo wir sagen, wir machen erstmal das, was ein Uni-Institut immer macht, also Forschung und Lehre. Wir haben dann etwas, was Uni-Institute heute schon nicht mehr so häufig haben. Wir haben nämlich große Archivbestände, die wir entweder real hier vor Ort liegen haben oder die wir in internationaler Kooperation digitalisiert und bearbeitet haben, wo dann die Kopien bei uns liegen. Und wir machen etwas, was wir Community Service nennen. Also, wenn man so will, die Anwendung aus der Forschung und aus der Archivarbeit hier für unsere Gesellschaft im Rahmen von unterschiedlichen Programmen. Das kann Erwachsenenbildung sein, das kann aber auch für die Kita sein oder die Schulen oder für soziokulturellen Zentren. Also wir versuchen internationale Kooperationen mit lokalen Kooperationen und lokalen Projekten miteinander zu verbinden.
Herr Vogels, was sammeln Sie denn konkret am Center for World Music? Gibt es bestimmte Beispiele, Schätze, auf die Sie besonders stolz sind und wie kommen die zu Ihnen nach Hildesheim?
Wir haben Musikinstrumente hier in großer Zahl, die wichtig sind für viele pädagogische Projekte weltweit und auch gar nicht so, dass wir sagen, wir machen das wie so ein Museum, wo die dann hinter der Vitrine liegen. Unsere Musikinstrumente sind auch in Schaukästen untergebracht, aber da sind die Türen offen und wir nutzen sie tatsächlich, um pädagogisch gesprochen, um übers Begreifen und über selber Ausprobieren Zugänge zu diesem Instrumentarium zu schaffen und über das Instrument dann eben auch Geschichten zu erzählen über die Menschen, die diese Instrumente gespielt haben. Idealiter ist es dann sogar, dass wir uns Menschen, die diese Instrumente spielen, hier zu uns ins Center holen. Also eine südendische Geigenspielerin, die hier ein halbes Jahr mit uns arbeitet und forscht und die aber dann eben über eine andere Geschichte, über die Geige erzählt, als das klassischerweise deutsche Geiger machen würden. Und damit erreichen wir dann ein ganz unterschiedliches Publikum. Also die Objekte an sich sind quasi nur ein Aufhänger, um im Idealfall mit anderen Menschen anhand dieser Geschichten tatsächlich Einblick in unterschiedliche kulturelle Kontexte zu geben.
Was spiegelt sich in diesen Objekten, auch in diesen Zeugnissen, in diesem Kontakt mit den Menschen wieder? Bestimmte Traditionen, ein Stück Zeitgeschichte, vielleicht auch politischer Protest?
Eigentlich alles. Das kann der politische Protest sein, das kann aber durchaus auch ein Heilungsprozess sein, das kann ein ritueller Prozess, das können Formen von Machtrepräsentation sein. Also das kann auch eine Gesellschaft sein, die in Zeiten von Globalisierung ihre traditionellen Musikinstrumente so aufpeppen, dass sie auch für moderne Popmusik funktionieren. Also die Instrumente erzählen eigentlich sehr viel, wenn man die Teile lesen kann. Sie entwickeln natürlich hier auch nochmal so eine Art eigene Existenz, weil wir ja vieles an diesen Instrumenten dann auch ablesen, was uns wiederum über uns was sagt.
Können Sie ein Beispiel geben?
Ja, vielleicht das Beispiel mit der indischen Geige ist schon ganz interessant. Einfach zu sehen, dass die Geige, so wie wir sie kennen, ja kein Instrument ist, das in Europa entwickelt worden ist, sondern die Geige verweist auf viele Vorfahren, die aus Zentralasien und dann über Nordafrika und die erste islamische Expansion und Spanien dann nach Europa gekommen ist und hier quasi zu unserem Instrument geworden ist. Wir können das wunderschön nachweisen, aber wir können dann auch zeigen, dass der Weg der Geige sich dann fortgesetzt hat in Zeiten der Kolonisierung und erste Phase von Globalisierung. Dann ist die Geige in den Iran gekommen, nach Indien gekommen und wurde dort zum wichtigsten Instrument heute eigentlich.
Es geht ja auch um die Provenienz. Wie kommen Sie zu Ihren Schätzen? Sind darunter auch musikalische Dokumente oder Instrumente, wo man gar nicht genau weiß, wie sie hierher gekommen sind, ob sie möglicherweise aus Kolonialzeiten stammen und gegebenenfalls zurückgegeben werden müssten?
Wir hätten überhaupt gar kein Problem damit, die Instrumente zurückzugeben, wenn es eine Anforderung zum Beispiel aus einem Dorf gäbe, wo man sagt, hier, ihr habt jetzt die letzte Laute, die wir hier noch gespielt haben und wir wollen die jetzt wieder haben. Unsere Musiker brauchen das Instrument. Wären wir, glaube ich, die Ersten, die diese Instrumente zurückgeben würden. Wir sehen unsere Instrumente auch nicht primär als Schätze, sondern als Zeugnisse, als Belegstücke. Und das sind auch immer Belegstücke ja für Austauschprozesse. Also die kommen ja nicht zu uns, weil sie vom Flieger abgeworfen sind, sondern sie haben ja quasi auch eine eigene Migrationsgeschichte, die wiederum auch spannend ist, insbesondere da, wo die Migrationsgeschichte natürlich mit dem Kolonialismus zusammenhängt und wir an der Aufarbeitung von kolonialen Fragen ja extrem interessiert sind. Das ist ja, Machtverhältnisse sind, um Musik zu verstehen, ein zentraler Schlüssel und Instrumente dokumentieren Machtbeziehungen, ganz klar. Das kann sowohl innerhalb einer Kultur sein, wie eben auch in so einem transnationalen Austauschverhältnis zwischen, sagen wir mal, Afrika und Europa.
Der internationale Anspruch soll sich ja auch in Zukunft weiterhin gewährleistet werden, neue Impulse gesetzt werden. Wie sieht Ihre Planung für die Zukunft aus?
Ich glaube, was wir vor allen Dingen in den nächsten Jahren sicherstellen wollen, ist, dass das, was wir angefangen haben, doch auf eine gewisse Nachhaltigkeit entwickelt und nicht nur zum Feuerwerk verkommt. Nachhaltigkeit wünschen wir uns auch in unserer Arbeit hier vor Ort in die Gesellschaft hinein, dass wir eine bestimmte Studiengänge, die uns ermöglichen, Menschen, die Migrationshintergrund haben, die aber hervorragende Musiker sind, die hier aber eben auch nicht wahrgenommen werden, um ihnen zu erlauben, einen Weg in diese Gesellschaft hineinzufinden, über Bildungsprogramme, über künstlerische Projekte, die wir gemeinsam mit ihnen entwickeln und eben auch durch einen Universitätsabschluss, den wir ihnen anbieten, dass sie den hier erwerben können.
Soweit Professor Raimund Vogels, Musikethnologe und Leiter des Centers for World Music an der Uni Hildesheim, das gerade sein 10-jähriges Bestehen gefeiert hat. Und hier noch ein weiteres Hörbeispiel, ein iranischer Tango aus dem Jahr 1948. Sie galten als sogenannte Displaced Persons, ehemalige polnische Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge. Als im Mai 1945 endlich der Zweite Weltkrieg zu Ende und sie wieder auf freiem Fuß waren, versuchte die britische Militärregierung in Norddeutschland, ihnen zumindest vorübergehend eine neue Heimstatt zu geben. Die Wahl fiel unter anderem auf Badowik in der Lüneburger Heide. An das Jahr, in dem Badowik polnisch war, erinnern sich heute noch einige Bewohner. Und auch Historiker und Archivare lassen dieses Kapitel der Ortsgeschichte wieder aufleben, das den schwierigen Neuanfang im Nachkriegsdeutschland widerspiegelt. Ursula Storus nimmt sie mit auf eine Zeitreise durch Badowik mit Wissenschaftlern und Zeitzeugen.
Der heute 83-jährige Willi Dörmann führt durch die Hauptstraße seines Heimatortes Badowik, vorbei am mächtigen Dom und norddeutschen Fachwerkhäusern.
Hier war früher eine Bäckerei, jetzt ist das ein Hospiz. Und das ist die Domschenke, da war Schule drin, die Polenschule.
Die Polenschule, die war hier vom Mai 1945 bis zum März 1946, erzählt Willi Dörmann, Sohn des damaligen Schneidermeisters. Damals, als ganz Badowik polnisch war.
Wir hatten hier nichts mehr zu suchen. B4, die Hauptstraße hier, bis zur Ilmenau-Rand war belegt mit Polen. Wir durften hier nicht her, ja.
Neun Zeitzeugen der damaligen Geschehnisse sitzen in Badowik am Kaffeetisch in einem hellen Wintergarten und erzählen von früher. Vom Mai 1945. Es war kurz vor Pfingsten, sagt Willi Dörmann.
Die damalige Situation war ja so, der Krieg war aus, wir waren alle froh, haben uns gefreut. Natürlich waren die Schulen belegt mit Flüchtlingen oder ausgebombten.
Der Krieg war aus, aber das Elend war groß. Menschen, die vor der vorrückenden Roten Armee aus dem Osten geflohen waren und Ausgebombte vor allem aus Hamburg, irrten umher. Sie mussten untergebracht werden, in Wohnungen, in Schulen, in Scheunen oder in Gemeindesälen. Und alle, auch die Badowiker selbst, hungerten und wollten nach den bitteren Kriegsjahren zur Normalität zurückfinden.
Und dann kam unser Matten Menk, der Ausrufer, der durch den Ort ging und er hat dann erklärt, bis morgen Mittag muss Badowik geräumt sein. Bis morgen Mittag muss Badowik geräumt sein. Möbel und so weiter sind nicht mitzunehmen, nur das Notwendigste.
Wo sie hin sollten, so Willi Dörmann, wussten die Badowiker nicht. Hilfe von amtlicher Stelle gab es auch nicht. An eine funktionierende Verwaltung war zu dieser Zeit nicht zu denken.
Nach langem Hin und Her hatten wir einen Kunden, oder mein Vater hatte den Kunden, und das war einer aus Mechtersen, ein Landwirt, und der kam dann mit Pferd und Wagen und hat dann das Notwendigste von uns geholt.
Willi Dörmann und seine Familie konnten zunächst bei dem Landwirt in Mechtersen unterkommen, im Schweinestall.
Der war sauber, aber Stroh lag nur da. Da waren wir 3 Wochen und dann sind wir nach Toppenstedt in der Heide zu meinem Opa und Oma und haben da dann die restliche Zeit verbracht.
Ein Schicksal stellvertretend für viele. Alle Badowiker versuchten möglichst in der Nähe Unterschlupf zu finden, erinnert sich der damals 14-jährige Johann Garde.
Ich hatte einen Vater, der war krank, hatte Lähmung, den musste ich auf dem Wagen, denn mit 2 Pferden. Meine Schwester, die hatte 2 Kühe an den Halfter und hinterm Wagen hatten wir 2 angebunden und dann ging's los. Pfingsten Mittag, Punkt 12, mussten wir Bardowick restlos verlassen haben.
Die britische Militärregierung quartierte in die nun leeren Bardowicker Häuser sogenannte Displaced Persons ein, ehemalige polnische Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter und Internierte, so die Historikerin Ursula Schwanitz-Roth. Die kam aus Arbeitslagern in dem gesamten Umkreis, auch aus dem Konzentrationslager Bergen-Belsen, und warteten auf eine Möglichkeit, in ihre Heimat zurückzukehren. Ein schwieriges Unterfangen, denn Straßen und Bahngleise waren zerstört und es gab keine Infrastruktur.
5000 waren es ungefähr. Die Zahl kann man nicht genau festlegen, weil es immer geschwankt hat, weil die ja immer wieder abtransportiert werden, dann kamen wieder neue mit den Zügen an. Also die haben nicht die ganze Zeit dieselben Leute hier gewohnt.
Über 5000 Menschen lebten nun dicht gedrängt in Häusern, in denen vorher etwa 2500 Bardowiker gewohnt hatten. Dazu kam die miserable Versorgungslage, erklärt Ursula Schwanitz-Roth. Die Archivarin der Samtgemeinde Bardowick hat gerade in einem Buch aufgeschrieben, was sie in den Gemeindeakten über das sogenannte Polenjahr finden konnte.
Das Polenjahr oder die Geschichten darum, die sind in Bardowick einfach präsent. Jeder hier im Ort weiß davon, erzählt davon.
Solche Vorkommnisse gab es 1945 nicht nur in Bardowick, sondern in mehreren deutschen Gemeinden in der Heide und auch im Emsland, sagt der Historiker Dr. Nils Köhler, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin. Im Landkreis Lüneburg gab es in der Hitlerzeit allein etwa 3000 polnische Zwangsarbeiter. Ab 1939, als Deutschland Polen überfallen hatte, wollte man dort Arbeitskräfte zu kriegswichtigen Arbeiten anwerben. Aber freiwillig, so Nils Köhler, wollte kaum jemand nach Deutschland. Deshalb wurde zwangsrekrutiert.
In Großstädten wurden beispielsweise ganze Straßenbahnen umstellt von deutscher Polizei und alle arbeitsfähigen Personen aus diesem Zug wurden dann verschleppt zur Zwangsarbeit im Reich.
Was diese Zwangsarbeitskräfte in Deutschland erwartete, waren menschenunwürdige Bedingungen in Massenunterkünften und Erniedrigung.
Da gab es ganz klare rassistischen Motiven folgende Gesetzgebung für die sogenannten Ostarbeiter. Das waren alle Arbeitskräfte aus dem Bereich der ehemaligen Sowjetunion. Die standen in der rassistischen Hierarchie der Nationalsozialisten ganz unten. Und in dieser Hierarchie kamen dann als nächstes die Polen, die als slawisches Volk ebenfalls allein als Arbeitskräfte ausgenutzt und verwertet werden sollten.
Ostarbeiter waren die größte Gruppe der Zwangsarbeiter. Sie fristeten in Deutschland ein Leben unter härtesten Bedingungen, sagt Nils Köhler. Manche hatten das Glück, bei einer Bauernfamilie unterzukommen, mit der sie sich gut verstanden. Aber das waren die wenigsten.
In den Staatsarchiven zum Beispiel in Hannover, wo all die Fälle dokumentiert sind, wo es nicht funktioniert hat auf dem Bauernhof, wo es zu Streit gekommen ist, und wo dann polnische Zwangsarbeiter misshandelt worden sind oder auch verhaftet worden sind.
Als die britische Militärregierung dann den ehemaligen Zwangsarbeitern die Wohnungen in den geräumten Dörfern zuwies, gab es dementsprechend auch Wut und Aggression gegen die Deutschen und auch Diebstahl, Überfälle und Vandalismus. Willi Dörmann aus Bardowick erinnert sich gut daran, als seine Familie nach 10 Monaten Vertreibung wieder in ihr Haus zurückkehrte.
Die Sitze von den Sesseln waren aufgeschnitten und Möbel, die uns nicht gehörten, standen drin. Unsere Möbel waren weg oder zerschlagen.
Dem Historiker Nils Köhler ist es ein wichtiges Anliegen, die damaligen Handlungen der polnischen Zwangsarbeiter zu erklären. Das war keine marodierende Masse, sagt er, sondern es waren traumatisierte Menschen.
Das waren Menschen, die gegen ihren Willen in diese Gegenden verschleppt worden waren und die nun heimatlos für eine Zeit sich dort befanden. Und ich hoffe einfach, dass man auch versucht, gemeinsam Verständnis für den anderen aufzubringen.
Es war eine furchtbare Zeit, sagt die heute 83-jährige Emmy Bigalke, wenn sie über das Polenjahr redet. Eine ihrer wichtigsten Lebenserinnerungen ist das Läuten der Glocken des Bardowicker Doms. Damals, vor 73 Jahren, als sie um 12 Uhr mittags wieder zurück konnten. Zurück in ihre eigene Wohnung.
Und das ist der Moment meines Lebens gewesen. Ich war erst 9 Jahre alt, aber das ist so ergreifend gewesen, dass wir jetzt wieder rein durften. Das habe ich in meinem ganzen Leben nicht wieder vergessen.
Erinnerungen an die Nazizeit und den Zweiten Weltkrieg mit seinen Folgen sind noch bei vielen Menschen lebendig, wie wir eben gehört haben. In diese Zeit fällt auch das Rauben bzw. der Entzug von Kunstwerken und Kulturgütern, die einst jüdischen Mitbürgern gehört haben. Damit beschäftigen sich Wissenschaftler schon seit längerem, aber auch mit den in Museen ausgestellten Exponaten aus ehemaligen Kolonialgebieten. Bislang noch weitgehend unterbelichtet ist, welche unterschiedlichen Wege entwendete Gemälde und Bibliotheken, Porzellan und Silber in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR genommen haben. In Kooperation mit dem Deutschen Zentrum Kulturgutverluste rekonstruieren Wissenschaftler in Museen und Archive der östlichen Bundesländer die DDR-spezifischen Formen des unfreiwilligen Besitzwechsels. Isabel Fanrich Lautenschläger hat mit ihnen gesprochen und die Spuren einiger dieser Kunstbestände verfolgt.
Also das ist jetzt quasi die Südseite der Moritzburg, die also hier Ende des 15. Jahrhunderts begonnen wurde zu bauen. Und jetzt nähern wir uns hier schon dieser Holztür. Da sehen Sie auch diese Kellergewölbe. Ne? Das ist also ein Raum, der ungefähr 600 Quadratmeter hat und wahrscheinlich 8 Meter hoch ist. Und hier wurde dieses ganze Kunst- und Kulturgut hineingelagert. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, damals gab es natürlich keine Klimatisierung. Also Sie haben hier eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, Sie haben im Winter sehr niedrige Temperaturen. Also es ist keine ideale Lagerstätte für Kunst und Kultur.
So Jan Scheunemann, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt. Heute steht das gemauerte Gewölbe im Westflügel der Moritzburg, wenige Schritte vom Saale-Mühlgraben entfernt, wegen Umbauarbeiten leer. Kurz nach Kriegsende wurden hier Tausende von Gemälden und Möbelstücken sowie Kunsthandwerk eingelagert. Am 3. September 1945 hatte die sowjetische Besatzungsmacht die Bodenreform beschlossen und Großgrundbesitzer entschädigungslos enteignet. Allein in Sachsen-Anhalt, der damaligen Provinz Sachsen, betraf dies mehr als 3000 Güter. In über 2000 Fällen gehörten dazu auch Burgen, Schlösser und Herrenhäuser.
Das betrifft also Plünderungen der Besatzungsmacht, das betrifft Plünderungen der einheimischen Bevölkerung, das betrifft die Abgabe von Kunst- und Kulturgut oder Gebrauchsgut an Flüchtlinge und Vertriebene und das betrifft natürlich auch, wie wir aus den Akten wissen, den Kunsthandel und den Antiquitätenhandel, der also hier sein Unwesen treibt.
Deshalb ordnete die Landesverwaltung der Provinz Sachsen bereits 10 Tage später, am 13. September 1945 an, Kunst- und Kulturgüter sicherzustellen, so der promovierte Museologe und Historiker. Eine Rettungsaktion großen Ausmaßes, waren doch die meisten Gutsbesitzer vertrieben oder ausgewiesen worden.
Kunst- und Kulturgut, das heißt quasi alles. Das sind Geschirre, das sind Bestecke, das sind Möbel, das sind Gemälde, das sind aber auch Geweihe beispielsweise oder Waffen. Also das ganze Spektrum ist davon betroffen. Und diese angeordnete Sicherstellung betrifft erstmal nur eine Konzentration dieser Kunst- und Kulturgüter in den enteigneten Gütern. Das heißt, man nimmt also einen Raum, wird das alles reingestellt, der wird abgeschlossen und versiegelt, einfach um die Sachen erstmal vor einem Zugriff zu bewahren. Ja, und im Laufe, also Spätherbst oder Winter muss man sagen, 45, 46, beginnen dann tatsächlich auch Bergungsaktionen.
Dass in der DDR-Zeit Kunstwerke und Kulturgut von staatlicher Seite entzogen wurden, ist nicht neu. Seit dem Fall der Mauer beschäftigen die Anträge auf Rückgabe staatliche Behörden und nicht zuletzt die Museen, in denen die Objekte ausgestellt oder gelagert sind. Eine umfassende wissenschaftliche Aufarbeitung hat allerdings erst in den letzten Jahren begonnen. Im Auftrag der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt untersucht Jan Scheunemann mithilfe der in diesem Bundesland gut erhaltenen Akten, was zu welcher Zeit und von welchen Gütern in das Hauptlager in der Moritzburg verbracht wurde und was damit geschah, nachdem es ab 1950 in sogenannten Ortslisten erfasst worden war.
Bei diesen Ortslisten für das Kunsthandwerk haben wir ungefähr 4000 Stück, die hier in diesen beiden Aktenordnern erfasst sind. Und da heißt es hier zum Beispiel ein Frühstücksteller Rosenthal, 20. Jahrhundert, Durchmesser 20 cm. Und dann kommt eben noch eine Beschreibung, gelblicher Teller mit leicht geschwungenem Rand, grün-blauer Rand, viermal geflammt, in sich gemustert. Jetzt wissen wir natürlich, dass dieses Stück einmal im Tiefkeller der Moritzburg gelegen hat. Und die Frage, die wir jetzt stellen, ist, ist es also tatsächlich in den Bestand der Moritzburg gekommen? Ist es noch da? Wurde es möglicherweise abgesetzt? Ist es verkauft worden? Ist es getauscht worden?
Derzeit kooperieren mehrere Forschungsprojekte mit dem Deutschen Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg, das seit 2015 schon an einer Datenbank zu geraubten Kunstwerken und Kulturgütern der NS-Zeit arbeitet. Das Zentrum soll nun ein Konzept für grundlegende Forschungen zur DDR-Zeit entwickeln, berichtet Professor Gilbert Lupfer vom Wissenschaftlichen Vorstand.
Es geht um die Rolle von Institutionen, die eine überregionale Bedeutung hatten und die als Sammel- und Transferstelle fungierten, also wie das Deutsche Historische Museum bzw. seine Vorgängerinstitution oder die Moritzburg in Halle. Und schließlich geht es, wie wir es mit den Museumsverbänden machen, einfach um Modellstudien zu sehen, wie hat es in einem gewissen Mikrokosmos funktioniert, in einem gewissen regionalen Bezug, der Entzug und die Verteilung von Kulturgütern und daraus Erkenntnisse zu gewinnen, möglicherweise, die man dann auf andere Regionen übertragen kann.
In Brandenburg ist Dr. Alexander Sachse in 4 Museen der Herkunft von Objekten sogenannter kritischer Provenienz auf den Grund gegangen. Im Museum Viadrina in Frankfurt-Oder sowie in den städtischen Museen Neuruppin, Eberswalde und Strausberg.
Es war völlig überraschend für uns, wie viele Objekte das gewesen sind. In den 4 untersuchten Museen wurden über 3000 Objekte gefunden, die eine kritische Provenienz haben, nach unserer Definition. Das heißt also Sachen, die in die Museumssammlung gekommen sind, ohne dass es eine selbstbestimmte Übergabe vom Eigentümer gegeben hat.
Der Historiker, der beim Museumsverband des Landes Brandenburg arbeitet, hat in den 4 Häusern nur wenig enteignetes Kulturgut aus der Zeit der Bodenreform gefunden. Eine viel größere Rolle spiele hier das Thema Republikflucht, wie es zur DDR-Zeit hieß. 1958 etwa floh der Besitzer der Löwenapotheke in Eberswalde mit seiner Tochter in die Bundesrepublik. In einem Brief forderte er den Bürgermeister dazu auf, sein zurückgelassenes Eigentum zu respektieren. Nur wenige Tage später aber wurde seine Wohnung von Volkspolizisten und Vertretern des Rates der Stadt, Abteilung Finanzen und staatliches Eigentum aufgeschlossen oder aufgebrochen und eine Inventarliste erstellt.
Es wurde nämlich gleich hingeschrieben, was passiert mit den Objekten. Okay, also einige verbleiben im Haus, weil sie fest verbaut sind. Andere werden offensichtlich sofort geschätzt und dann verauktioniert dort vor Ort an die Bevölkerung ringsherum. Und bei einigen Sachen steht eben hier zum Beispiel, im Treppenflur befindet sich eine Vitrine mit Altertümern, in Klammern Steine etc. steht in der Liste, dann eine Stutzuhr, 2 Leuchter, lange Pfeifen, ein Bild, ein ausgestopfter Bussard und so weiter. Und das kommt alles ins Heimatmuseum.
Fast 900 Objekte, die ursprünglich DDR-Flüchtlingen gehörten, fand Alexander Sachse in den Museen, darunter ganze Bibliotheken und Buchsammlungen. Für sie war damals die jeweilige Finanzabteilung zuständig. Der Staat habe die treuhänderische Verwaltung des zurückgelassenen Vermögens übernommen, sagt der Historiker, und dieses gemäß Anordnung Nummer 2 von 1958, die bis kurz nach dem Mauerfall galt, teilweise verkauft.
Die Eigentumsverhältnisse werden nicht verändert. Und weiter heißt es, durch die Anordnung Nummer 2 soll erreicht werden, jede mittelbare und unmittelbare Einwirkung der Republikflüchtigen auf die zurückgelassenen Vermögenswerte, die sollen also nicht mehr darauf zugreifen können, und die Sicherstellung, dass alle Erträgnisse und Erlöse aus dem zurückgelassenen Vermögen dem Staatshaushalt zugeführt werden und planmäßige Einbeziehung dieser Vermögenswerte ohne Enteignung der republikflüchtigen Personen in den sozialistischen Aufbau.
Das Eigentum des Apothekers aus Eberswalde befindet sich heute noch im Museum. Die Rückgabe haben weder er noch seine Tochter beantragt. Das wäre nach dem Entschädigungs- und Lastenausgleichsgesetz nur bis Mai 1995 möglich gewesen. Alexander Sachse.
Aber dieses Gesetz hat vor allen Dingen den Fokus auf die Sachen gelegt, die kurz nach dem Krieg, also in der SBZ-Zeit, entzogen worden sind. Im Zuge der Bodenreform zum Beispiel, also die Mobilien. Da wurden auch viele Anträge gestellt und da wurde auch einiges restituiert. Bei den Republikflüchtigen ist es ganz oft so, dass die Flüchtigen gar nicht wissen, dass ihre Sachen im Museum gelandet sind. Also in den Museen, die ich untersucht habe, habe ich das festgestellt, dass es so gut wie keine Anträge gegeben hat, um die Sachen zu restituieren, weil die, und ich gehe davon aus, dass sie überhaupt nicht wissen, dass sie im Museum gelandet sind.
Enteignete oder eingezogene Kunstwerke und Kulturgüter wechselten teilweise mehrfach den Besitzer, wie das Beispiel Museum für deutsche Geschichte zeigt, das 1952 in Ost-Berlin gegründet wurde. Es war der Vorläufer des heutigen Deutschen Historischen Museums. Dort ist Dr. Brigitte Reinicke Provenienzforscherin und untersucht in einem neuen Forschungsprojekt, über welche Netzwerke und Akteure das Museum an neue Exponate gelangte. Sie geht davon aus, dass viele davon aus regionalen Museen kamen und teilweise aus den Schlossbergungen und dem Besitz der Republikflüchtigen stammen könnten. Mehr als 50.000 Objekte seien mit dem Begriff Übergabe ins Inventarbuch eingetragen worden.
Die wurden dann eben dorthin überwiesen, ohne dass man davon ausgehen kann, dass die kleineren Museen das jetzt so toll fanden. Und man hat mit den neuen Strukturen des Staates gearbeitet, sprich mit dem Finanzministerium, mit der Partei, die viele Sachen übergeben hat. Eine total interessante Quelle von Objekten, der Zoll, andere Museen, Kreise, Räte der Städte und so weiter. Also es ist eine vielfältige Struktur, die man da erkennen kann.
Auch die DDR-Stadtsicherheit hatte beim Zugriff auf privates Eigentum ihre Finger im Spiel, wie Forschungen am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung an der TU Dresden zeigen. Im Januar 1962 öffnete das MFS bei der Aktion Licht mehrere tausend Schließfächer und Tresore von Banken in der gesamten DDR. Eine Aktion, die unter strenger Geheimhaltung zeitgleich in allen 217 DDR-Bezirken stattfand, erzählt der wissenschaftliche Mitarbeiter Dr. Thomas Widera.
Es ging darum, dass die DDR-Behörden jetzt erstmals nach dem Mauerbau 1961 die Möglichkeit hatten, auf Banktresore zuzugreifen. Es galt das Bankgeheimnis, aber man wusste natürlich, dass seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges viele Banktresore oder eben Schließfächer von Personen nicht mehr bedient worden waren. Und man wollte zum einen Zugriff darauf haben, weil man davon ausging, das sind republikflüchtige Personen. Man ging auch davon aus, dass ehemalige Nationalsozialisten nicht in das Territorium der DDR zurückgekehrt sind.
Intern begründete das MFS die Aktion damit, dass der Besitz von Staatsfeinden als Volkseigentum sichergestellt werden sollte. Eines der wenigen erhaltenen Dokumente, ein 100-seitiges Protokoll, listet rund 1000 Positionen auf, die in den Schließfächern gefunden wurden. Kuchengabeln und Geschirrteile, aber auch einzelne wertvolle Schmuckstücke, Gemälde und Radierungen, Briefmarkensammlungen und Porzellan. Der Wert sei auf 3,6 bis 4,1 Millionen Mark geschätzt worden, erzählt der Historiker. Der Plan, durch einen Verkauf Devisen zu erwirtschaften, zerschlug sich zwar, sei aber letzten Endes doch nachrangig gewesen.
Das MFS beabsichtigte, eine erweiterte Kontrolle über den Finanzsektor zu erlangen. Zum Zweiten sollten Dokumente aus der Zeit des Nationalsozialismus gefunden werden und man wollte natürlich auch das Eigentum von Republikflüchtigen.
Von Kunstraub will Thomas Widera nicht sprechen. Dieser Begriff werde eindeutig für die NS-Zeit verwendet und sei nicht ohne weiteres auf den DDR-Kontext übertragbar.
Insofern ist es aus der Sicht des Historikers angemessener und zumindest exakter auch, die Aktion Licht als Entzug von Eigentum auf dem Verordnungsweg durch Behörden und Institutionen der DDR zu bezeichnen. Denn das MFS hat sich ja auch auf eine rechtliche Grundlage berufen. Das ist die Verfolgung von Nazi- und Kriegsverbrechen und die Enteignung. Man ist hier von einem Selbstverständnis ausgegangen, dass die Feinde des Sozialismus auch jedes Recht an ihrem Eigentum verwirkt haben.
Nach dem Mauerbau hat sich der Umgang mit dem staatlich entzogenen Kulturgut verändert, stellen die Experten fest. Wer offiziell aus der DDR ausreiste, musste von der Kulturverwaltung begutachten und genehmigen lassen, was er mitnehmen wollte. Wichtiges Kulturgut, wie zum Beispiel eine Liebermann-Zeichnung, durfte die DDR nicht verlassen. War es vor dem Mauerbau darum gegangen, Kunst und Kulturgut zu retten und auszustellen, standen nun pragmatische Aspekte und die finanzielle Verwertbarkeit im Vordergrund. Jan Scheunemann.
Der Mauerbau am 13. August 1961 ist so der Schnittpunkt, wo man sagt, jetzt besteht nicht die Gefahr, dass irgendjemand nochmal kommt und das zurückhaben will. Und dann beginnt tatsächlich diese großen Absetzungsaktionen. Und das ist jetzt auch wieder eine Sache, die ich in dem Forschungsprojekt ja beleuchte. Da hinten sind die ausgebreitet, diese Absetzungs- und Vernichtungsprotokolle, die eben bisher eben auch noch nicht untersucht wurden. Also gerade die Verkäufe in den Westen gegen Devisen. Also das ist ein Aspekt, der das Thema auch sehr interessant macht, weil es dadurch ein deutsch-deutsches Thema wird.
Absetzung, das zeigen alte Unterlagen, konnte vielerlei bedeuten. Die Abgabe von 122 Möbelstücken ins Museum nach Zeitz oder der Verkauf von 17 Gemälden an den volkseigenen Handelsbetrieb Moderne Kunst, Abteilung Antiquitäten in Ost-Berlin. Kunstwerke und Kulturgüter wurden aber auch getauscht oder, weil es in der Moritzburg nicht genug Platz gab, die alten Ahnengemälde schlecht erhalten und politisch ungewollt waren, sogar vernichtet, wie Protokolle belegen. 1992 wurden hunderte dieser Gemälde bei Dacharbeiten im sogenannten Talamt der Moritzburg wiederentdeckt, auch wenn sie auf den ersten Blick kaum noch zu erkennen waren, berichtet Albrecht Pohlmann, Leiter der Restaurierungswerkstatt.
Und dann haben wir uns das angeguckt und eben festgestellt, dass da große Mengen von Leinwänden aus den Keilrahmen herausgeschnitten waren, in Stapeln oder Rollen unter den Dachschrägen lagen, zum Teil auch direkt unter das Dach gepinnt waren, quasi so als Nässeschutz. In einem ganz schlechten Zustand natürlich, weil das Dach undicht war, jede Menge Feuchtigkeit, Dreck, Taubendreck und so weiter. Also es waren in einem erbärmlichen Zustand, diese Gemälde zum Teil überhaupt nicht mehr zu erkennen, was für Darstellungen darauf waren.
Das Schicksal und die wechselvollen Wege von Kunst- und Kulturgütern aus der DDR, die ihren ursprünglichen Besitzern entzogen wurden, hat Isabel Fanrich Lautenschläger für uns verfolgt. Damit geht unser Streifzug durch die Kultur- und Sozialwissenschaften für heute zu Ende. Ihnen noch einen schönen Abend, wünscht Dörte Hinrichs.